Verzeihen Sie, wenn ich immer Sie...
Reden, Brüder, so ein bisschen dränge. Ich bin auch in die Zeit hinten gebunden. Wir stehen Epheser 1. Wollen sich... Oh, du, da oben einer. Geh mal zum Haus, mal sitzen, abstellen. Hier kann man nicht leben. Ich werde gebraten. Nicht? Er muss das unbedingt abstellen, das Ding hier. Wir standen an dem großen Satz, der vom Vers 15 bis Vers 23 geht. Sie müssen eine Bibel vor sich haben, das hat gar keinen Wert. Epheser 1, da ist von Vers 15 bis 23 ein ganz großer Satz. Dieser Satz, wiederhole kurz, lässt uns ein wenig hineinsehen in das Gebetsleben des Apostel Paulus. Und so, wenn wir dem folgen, dann finden, können wir den Satz schon mal in drei Stückchen hauen. Der erste, Vers 15, da sprachen wir letztes Mal drüber, ist sein Danken. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an Herrn Jesus, von all eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch. War der erste Abschnitt. Jetzt 16b bis Vers 20, da spricht er von seiner Fürbitte für die Gemeinde. Und im dritten Absatz von Vers 20 am Schluss bis Vers 23, da spricht er von der Anbetung Jesu Christi. Dank, Bitte und Anbetung. Nicht? Nun haben wir den Dank letztes Mal besprochen und wir kommen also jetzt eine, verstehen Sie mir, Licht daran, dass Sie auch durchschauen durch die Sätze. Ich habe neulich mit jemand gesprochen in der Bibelstunde, da sagte ich, nun, es gibt Leute, die kommen mal und gehen und kommen und gehen. Ne? So um Weihnachten haben sie nicht Zeit, da bleiben sie weg, kommen, steigen sie wieder ein im Februar. Die werden nicht viel vom Überblick kriegen des Epheserbriefs, sondern die kriegen dann auch eine Erbauung mit, mal über den Vers oder den Vers. Aber ich nehme doch an, dass hier eine Schar von Menschen ist, denen daran liegt, auch mal durch den ganzen schwierigen Aufbau dieses Kapitels durchzuschauen, nicht? Und auf die stelle ich mich nun ein. Also wir kommen heute an den zweiten Abschnitt deines Gebetes, Vers 16 in der Mitte. Ich gedenke euer in meinem Gebet, dass doch Gott unseres Herrn Jesu Christi, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung zu seiner Selbsterkenntnis. Und erleuchte Augen eures Verständnisses, dass ihr erkennen mögt, welche da sei die Hoffnung eurer Berufung und welcher sei der Reichtum seines herrlichen Erbes bei seinen Heiligen. Und welche da sei die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, die wir glauben nach der Wirkung seiner mächtigen Stärke, welche er gewirkt hat in Christo, da er von Toten auferweckt hat. Nicht, das ist eine Fülle von ganz großen Worten. Und ich fürchte, dass wenn ich es erst einmal lese, dann haben Sie das Gefühl, da ist ein Sack mit Gold ausgeschüttelt, aber wir schauen es noch nicht. Sehen Sie, in diesem Fürbittengebet hat der Paulus drei Anliegen. Wollen Sie mal reinsehen? Und die besprechen wir dann gleich einzeln. Das erste Anliegen ist dies. Gott schenke euch Erkenntnis Gottes. Vers 17, dass der Gott unseres Herrn Jesu Christi, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung zu seiner Selbsterkenntnis, dass ihr Gott erkennt. Das ist das Erste. Vers 18, erleuchte Augen eures Verständnisses, dass ihr erkennen mögt, welche sei die Hoffnung eurer Berufung und welche sei der Reichtum seines herrlichen Erbes. Das ist das Zweite, er schenkt euch Erkenntnis, wie groß euer Erbe ist. Und das Dritte, Bitte, die der Paulus hat, und welche sei die überschwängliche Größe seiner Kraft, dass ihr erkennt, wie groß die Kraft Gottes ist. Drei Dinge erbittet Paulus für die Gemeinde. Dass sie Gott recht erkennen, Vers 17. Dass sie Erberecht erkennen, Vers 18. Und dass sie die Kraft Gottes recht erkennen, Vers 19. Das müssen wir jetzt im Einzelnen besprechen. Wissen Sie, ich hoffe, dass wir am Schluss die Verse nochmal lesen, auf einmal das sehr klar vor uns steht. Paulus in der Fürbitte für seine Gemeinde. Es hat mich recht getroffen. Und da habe ich gedacht, es gibt oft so vieles, was mich hier aufregt und was man in Ordnung bringen muss und was man rangieren muss. Nicht? So als Jugend waren wir in 25 Abteilungen, BK und was alles ist. Und der Paulus, der tut Fürbitte für seine Gemeinde. Und ich möchte mal aussprechen, das ist mir wichtig geworden, dass ich noch mehr als bisher für meine Gemeinde und meine Jugendarbeit einfach beten möchte. Darf ich das mal jetzt so unter uns sagen? Was war das für ein wundervolles Band, das den gefangenen Paulus verbunden hat mit den Gläubigen in Ephesus? Und ich habe immer gedacht, man sieht oft so Landkarten, auf denen Flugrouten eingezeichnet sind. Also wenn Sie etwa nach Frankfurt fliegen mit dem Flugzeug, da kriegen Sie so Papier da gleich in die Hand gedrückt. Und da sind so Karten, nicht wahr, für die Fluggesellschaft. Wir fliegen nach Karachi und wir fliegen nach Rio de Janeiro, nicht wahr. Bitte bedienen Sie unsere Gesellschaft. Und das sind immer so Globus gezeichnet mit all den Linien. Da habe ich gesagt, was ist so eine Fluggesellschaft? Für ein Band um die Erde liegt, nicht? Und da habe ich mir oft gedacht, wenn man mal also die Fürbitte, die geschieht, mal so einzeichnen könnte. Nicht? Also hier sind ein paar Leute, die beten für mich, von denen aus müssen liegen. Ich bete für die Gemeinde, da müsste wieder so rumliegen. Untereinander beten sie, nicht wahr? Da ist ein Glied krank, für die beten so und so viele. Wenn man das mal einzeichnen könnte, was da für ein Band um den Erdball läuft, das ist ein Missionar auf einsamen Posten, Erdenpaar, die für ihn beten, oder so eine Missionarin. Verstehen Sie, wenn man das gezeichnet mal vorstellt, das ist ein Netz um die Erde von Fürbitte. Ich muss das eben noch sagen, dass der Paulus, wo er von der Fürbitte spricht, hier, höre ich nicht, ich gedenke euer in meinem Gebet. Da steht im Griechischen ein Wort, Nayan Poyun, das heißt wörtlich, Erinnerung wirken, Gedenken wirken. Also richtig Poyun, das heißt machen, und Nayan Gedenken bewirken. Das ist ein interessanter griechischer Ausdruck. Wie ich mal ganz grob sage. Der Paulus sagt, es könnte ja sein, dass doch so ein Mensch bei Gott in den Hintergrund rückt. Und da bewirke ich durch meine Fürbitte Gedenken, dass Gott an ihn gedenken muss. Ich rücke ihn gleichsam ins Bewusstsein Gottes. Das ist ja sehr menschlich von Gott gedacht, nicht? Aber man kann sich damit die Sache, was Fürbitte ist, so schön klar machen. Ich bewirke bei Gott, dass er ganz neu an den denkt. Also Paul ist krank, höre ich gerade nicht. Wenn wir Fürbitte für ihn tun, dann bewirken wir, dass Gott an ihn denkt. Er wird es ja wahrscheinlich so tun, Gott, nicht? Verstehen Sie? Aber es leuchtet mir sehr ein. Gedenken bewirken, nicht nur bei Gott, sondern bei mir selber. Lieben Freunde, wie wird ein gläubiges Menschenkind, das mir lieb ist, ganz neu in mein Bewusstsein gerückt, wenn ich für es bete. Nicht? Da wird mir so ein Mensch wieder wichtig und groß, wenn ich bewirke also durch Fürbitte auch bei mir Gedenken, bei mir und bei Gott, ist klar. Und nun betet also Paulus für die Gemeinde. Er hat für sie allerhand zu erbieten. Und kommt Ihnen das auch so schrecklich warm vor? Das ist nur eine Einbildung von mir heute Abend. Ist Boulevard, nicht? Ja, das ist Mantel ausgezogen. Ist Einbildung. Also ich stehe direkt an der Heizung hier. Na, Sie sind überzeugt, wenn die alles Einbildung ist. Erlauben Sie, dass ich ganz klein bisschen darüber gehe. Also ich koche nämlich wirklich allmählich. Nein, lass nur. Ich, wenn es so genügt, soll ich. Ja. Ja, aber das Umbauen wollen wir nicht lange. Die Leute in Ephesus, die haben bestimmt allerhand Verfolgung gehabt.
Da waren Sklaven drunter. Da waren arme Leute. Da waren Kranke. Jetzt betet Paulus für die. Was erbittet er für sie? Für die Sklavenfreiheit, nicht? Und für die Kranken, dass sie gesund werden. Und für die Armen, dass sie ein bisschen mehr Kröten kriegen, eine kleine Gehaltszulage oder irgendwie. Das ist das Merkwürdige, dass davon überhaupt nicht die Rede ist. Nun könnten Sie sagen, ja, der Paulus war eben so ein weltfremder Gelehrter. Das glaube ich nicht. Denken Sie, der ist zu Fuß durch Kleinasien marschiert. Da war man nicht weltfremd. Da hat man die Verhältnisse kennengelernt. Der kannte kleine Gasthöfe und Bauernquartiere und der sprach mit vornehmen und schlichten Leuten. Der war kein weltfremder Mann. An der Tatsache, dass er für seine Gemeinde in diesem Zusammenhang mal gar nichts Äußeres erbietet, wird deutlich, wie wichtig die geistlichen Dinge sind. Erkenntnis Gottes und Kraft Gottes und Erbe. Dass die so wichtig sind, dass dem Paulus sagt, wenn ich für die Gemeinde bete, dann will ich mich nicht lang aufhalten, dass ich erst kuriert werde und so, sondern ich will ihnen die geistlichen Güter erbieten. So wichtig ist das. Und lieben Freunde, an Weihnachten wird es immer gepredigt, wie wir es schenken, nicht? Dass man nicht bloß beim Gänsebraten und so stehen bleiben, sondern will auch das Kind in der Krippe nehmen. Ich will es in meiner Weihnachtspredigt nicht sagen, weil es zu abgedroschen ist, nicht? Aber jetzt vorher wollen wir es doch mal sagen. Dass uns in diesen Tagen, wo wirklich die Welt verrückt wird, verschenken und Güter austauschen, einkaufen, was weiß ich alles nicht, dass wir da und doch kein Augenblick aus dem Sinn lassen, dass die himmlischen Güter über alles wichtig sind. Tracht am ersten nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Drei Dinge erbittet Paulus für die Gemeinde. Ich könnte also sagen, drei Dinge sind uns überaus nötig. Nicht? Drei Dinge sind uns überaus nötig. Jetzt will ich hier drei Dinge nochmal besprechen. Erstens, Erkenntnis Gottes. Dass Gott euch gebe in Geisteroffenbarung zu seiner Selbsterkenntnis, ist ein bisschen schwierig auszudrücken, nicht? Aber Paulus sagt, das Erste, was euch dringend Not tut, ist Erkenntnis Gottes. Wie ich heute ruhig über diesem Text saß, bin ich auf einmal in Tod erschrocken. Ich muss das so sagen. Nicht, man setzt sich harmlos an den Schreibtisch und denkt bereits die Bibelstunde vor. Schließlich kennst du ja die Bibel, hast du einiges zu sagen. Und dann passiert einem elektrischer Schlag. Paulus sagt, ich erbitte für dich, Wilhelm Busch, das gilt ja uns, Erkenntnis Gottes. Und auf einmal tatsächlich kenne ich Gott. Wir reden von ihm, wir Pastoren, mit solcher Selbstverständlichkeit, als wenn man wirklich kennte. Kennen wir denn wirklich? Sehen Sie mal, der Hiob, das fiel mir ein, sagte mal, dass er sich vor Gott fürchtet, dass ihm die Haut schaudert. Er weiß, Gott ist gegenwärtig. Und dann läuft es ihm kalten Rücken runter, sagen wir. Nur vor der Gegenwart Gottes. Vor der Gegenwart Gottes. Kennen wir Gott? Der Kain, als Gott ihn stellt nach seinem Brudermord, hat sich doch wenigstens der Mörder schrecklich gefürchtet vor Gott. Nun wird mich jeder totschlagen. Nun wirst du mich preisgeben. Ja, wir wissen von der Ehebruchsgeschichte des David. Aber wissen wir auch, dass David auf der Erde lag, buchstäblich im Staube lag. Stundenlang. In grenzenloser Furcht und Verzweiflung vor Gott. Kennen wir Gott wirklich? Den, der Leib und Seele verderben kann in die Hölle. Und kennen wir Gottes brennende Liebe? Wenn Sie sagen, die Leute, ich sehe die Liebe Gottes. Heute bekam ich erst wieder einen Brief. Ein junger Mann hat einige Schwere erfahren und hat allen Glauben über Bord geworfen. Hatte gerade einen Anfang gemacht. Ich kann Gottes Liebe nicht mehr glauben. Meine Freunde, natürlich kann ich Gottes Liebe nicht glauben, wenn ich die Welt angucke. Den Schlamassel der Welt, der hat ja Gott nicht angerichtet, sondern unsere Sünde. Unsere Sünde. Aber Gott hat eingetan, um zu zeigen, wie brennend seine Liebe und sein Wille zur Errettung ist. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen Sohn gab. Und nun wartet Gott, so sagt unser Bruder Gundermann eben. Und das möchte ich einfach unterstreichen. Nun wartet Gott, ob er endlich darauf anspricht. Er möchte, dass wir gerettet werden. Aber es gibt auch für ihn und uns keinen anderen Weg. Gott kann uns nicht anders retten als durch seinen Sohn und durch Vergebung der Sünden. Wenn er es nicht will, der gibt es keinen anderen Weg. Nicht. Nun wartet Gott gleichsam brennend. Kennen wir Gottes brennende, erwachende Liebe, die auf uns wartet? Oder kennen wir Gottes Einsamkeit? Sehen Sie, in der Bibel steht, dass Gott Menschen schuf. Und es zwischen den Zeilen steht immer wieder, es ist ihm nicht genug in seiner Herrlichkeit. Er will ein Du haben, das ihn liebt. Ich möchte vielleicht ein falsches Gleichnis brauchen. Ich habe oft so junge Mädchen gesprochen, die älter wurden, die heirateten. Und auf einmal brach es heraus, Pastor, ich brauche keinen Mann, aber ich möchte gerne ein Kind haben. Nicht? Das ist ein ganz natürlicher Wille. So, dass du das einmal ansprichst. Dass er ihm liebt. In das man alle Liebe hineingießen kann. Und so schafft Gott einen Menschen, wissen Sie? Dem er sich anvertraut. Und der Mensch läuft ihm weg. Und der Mensch, der will gar nichts von Gott. Der will ihn gar nicht. Verstehen Sie? Und Gott ist so einsam, wie zuvor er einen Menschen sucht. Und da könnte man stundenlang weitermachen, nicht? Da sagt Paulus, wir kennen ja Gott gar nicht. Und ich bitte ihn, dass er uns den Geist der Offenbarung gebe, dass wir ihn kennenlernen. Der Offenbarung, das heißt der Enthüllung, dass wir Gott richtig kennen. Es ist ziemlich zu Ende mit allen Kircheninstitutionen, mit aller Religion, wenn wir Gott wirklich kennenlernen. Da wird's ernst. Da wird's ernst. Da wird's ernst. Das ist das Erste, was Paulus uns erbittet. Erkenntnis Gottes. Und das ist ein wichtiges, was wir nötig haben. Nicht? So, lassen Sie uns eben den Vers singen. Gott ist gegenwärtig. Den können wir auswendig, aber können Sie auch eben aufschlagen. Nummer 227, ja?
Gott ist gegenwärtig, lasst uns anbeten und nicht mehr euch vor ihm treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweigen und sieht ihn nicht. Vor ihm beugen, wer ihn, schlag die Augen nieder, und er ist euch wieder.
Das Zweite, was wir nötig haben, was Paulus seiner Gemeinde in Ephesus und für uns erbittet, was also dringend nötig ist, wenn wir im Glauben stehen wollen, ist, dass wir erkennen, wozu wir berufen sind. Dass wir wissen, was für ein herrliches Erbe auf uns wartet im Himmel. Dass wir wissen, wie reich wir schon sind. So. Und Paulus drückt das so ein bisschen kompliziert aus. Der Petrus hat mal drüber geäppelt, nicht? Über den Paulus. Da steht im ersten und zweiten Petrusbrief, wie ja unser Bruder Paulus, sagt er da, manches geschrieben hat, was ein bisschen schwer zu verstehen ist. Kann man vorstellen, wie der Fischer sich da so ein bisschen gemopst hat. Nicht wahr, dass der Professor Paulus das immer so ein bisschen großartig ausdrückt. Diese Menschlichkeiten kommen auch in der Bibel vor. Aber meine Freunde, es ist schon herrlich. Ich wünsche euch erleuchte Augen eures Verständnisses, dass ihr erkennen mögt, welche sei die Hoffnung eurer Berufung. Das heißt, ist ein bisschen ungeschickt so in Deutsch noch übersetzt.
zu welcher Hoffnung hin ihr berufen seid. Und welches das sei, der Reichtum seines herrlichen Erbes bei den Heiligen. Ist also ganz klar. Paulus sagt, wenn ein richtiger Christ ist, dann muss er wissen, was in der Zukunft auf ihn wartet. Ich möchte es von Anfang erklären. Die Hoffnung eurer Berufung. Das heißt also, ein Christ wird man durch eine Berufung. Da sitzt irgend so ein kleiner Gelehrter namens Sauer in München. Er sagt, eine Berufung am so ein Zoologisches Institut, wo glaube ich in Köln, wo war das? In Hamburg, nicht? War da ein ziemlicher Reinfall. Aber immerhin zunächst war er natürlich erschrocken als Professor an so ein Institut. Nun, gerade diesem Manne, das ist eine wahre Geschichte, kann deutlich werden, dass so eine Berufung furchtbarer Leim sein kann, nicht wahr? Der fand da gar weder eine Wohnung vor noch sonst was, eine Möglichkeit zum Studium. Und so sind viele Berufungen nachher ein großer Leim. Weiß noch, wie ich einen Ruf nach Essen kriegte. Da habe ich ja ins Ruhrgebiet, in Kohl. Bin hierher gefahren, es angesehen, habe gesagt, für ein Jahr kann man es ja machen. Nicht? Und da muss ich sagen, dieser Ruf war gar kein Leim. Nicht? Der war herrlich. Hat mich einfach mein Leben gekostet. Ich bin hängen geblieben daran. Verstehen Sie, so ein Ruf geht an uns, an einen Menschen, der vielleicht ganz irdisch gesinnt ist, durch irgendein Ereignis. Ich weiß von einem, der berufen wurde, dass er einen Leichenzug sah. Und auf einmal dachte, wie wenn ich in dem Grabe läge, in dem Sarge läge. Wo wäre ich jetzt? Das war seine Berufung, nicht? Da rief mir der Herr. Aber damit fängt es an, dass man merkt, jetzt hat Gott mich gerufen. Ich kann das in Wind schlagen, ich kann ihm folgen. Und das ist mein dringendes Gebet und mein herzliches Gebet, dass Gott das für unseren Gottesdienst, unsere biblischen Geschenke, dass Menschen unter Verkündigung des Wortes Gottes merken, jetzt hat Gott mich gerufen. Jetzt hat er mich gerufen. Nicht ein Pastor und nicht eine Gemeinde und nicht eine Kirche, sondern er. Jetzt kam die Stimme aus der ewigen Welt an mein Herz. Und er sagt, Paulus, wenn du berufen wirst, liebes Menschenkind, dann hast du zuerst einen furchtbaren Schrecken und denkst, ich soll nicht fromm werden, das ist ja furchtbar. Dann muss ich auf alles und jedes verzichten und das ist furchtbar schwierig und setzt mit dem Spott der klugen Bevölkerung aus. Nicht, so ging es ihnen doch allen, man ging mir es auch, man kriegt zuerst einen Mordschrecken. Da sagt Paulus, Mensch, kapier doch, du wirst berufen zu einer Herrschaft. Hören Sie mal, wenn ich heute einen Brief schreibe, kommen Sie bitte nach New York, hier warten 25 Millionen Dollar auf Sie. Nicht? Dann sagen Sie nicht, Gottes Willen, wie schrecklich, und lach mich aus, sonst setzen Sie auf dem Schiff und fahren los, oder was mit dem Flugzeug, nicht? So sagt Paulus, so ist die Geschichte, wenn du einen Ruf Gottes kriegst. Die Hoffnung eurer Berufung zu einem herrlichen Erbe wirst du berufen. So. Nicht? Wenn hier noch unbekehrte Leute sind, folgen Sie ruhig dem Ruf Gottes. Der Teufel will ihn einreden, das wäre was zum Erschrecken, zum Freuen ist das, zu einem Erbe wirst du berufen. Nun sagt Paulus hier gar nicht näher, worin das Erbe besteht. Er sagt nur mit ganz großen Worten, es ist ein Reichtum, der Reichtum seines herrlichen Erbes. Das sind große Worte, nicht? Ja, meine Freunde, lesen Sie mal Offenbarung 21 und 22. Dann wissen Sie, dass der Paulus nicht übertrieben hat, wenn er von dem Reichtum des herrlichen Erbes spricht. Jetzt also mal ganz ehrlich sein. Freuen Sie sich eigentlich auch auf Sterben und auf nach Hause gehen und auf den Reichtum. Nicht? So, glatt, nicht? Darum handelt es sich doch. Also ich will ganz offen sagen, ich lebe noch ganz gerne, nicht? Trotz ich ja schon Altersklappern und alles, lebe ich noch ganz gerne, nicht? Trotz allen Schwierigkeiten, das Leben so bereitet, lebe ich ganz gerne. Aber das ist mir doch auch in der Vorbereitung wieder wichtig geworden. Dass Christen ihre Zukunft doch so ins Auge fassen. Das verstehen, was in einem württembergischen Lied heißt. In Jesus habe ich hier das beste Leben. Das Beste. Und sterbe ich, wird er mir ein besseres geben. Das ist also paradox, aber das ist biblisch gedacht.
In Jesus habe ich hier das beste Leben. Besser gibt nichts drüber, nicht? Und dann doch, und sterbe ich, wird er mir ein besseres geben. So reden Christen, nicht? Da sagt Jesus, über Bestes gibt nichts Besseres. Doch, sagen wir, über das Beste gibt noch ein besseres, nicht? Das ist die herrliche Hoffnung, der herrliche Reichtum der Kinder Gottes. Nun bin ich natürlich versucht, hier einen Augenblick von der Hoffnung der Christen zu sprechen. Ach sehen Sie, ich habe eine alte Tante gehabt, die werden sterben. Das war die Frau von dem Mann, der dieses Lied, das ich eben zitierte, komponiert hat. Nicht? Das war ein württembergischer Kirchenmusiker namens Lang. Der hat dieses Wieses Jammer, wer nicht glaubt, komponiert. Und seine Frau liegt also im Sterben. Und da steht die ganzen Kinder drumherum und weinen. Und da richtet sie sich auf bei ihr letztes Wort und sagt, ich verstehe nicht, dass ihr weint. Wir gehören dem Herrn Jesus und da geht es zum Leben so oder so. Nicht? Wenn ich gesund gehe zum Leben und sterbe, geht es auch zum Leben. Wir wissen, dass das am Rand des Todes, wo die Phrasen wegfallen, so mit Gewissheit, nüchtern gesagt, weiß gar nicht, warum er heult, es geht zum Leben so oder so. Nicht? Da wird das deutlich davon, dass man sich berufen weiß zu dem herrlichen Erbe der Kinder Gottes. Herr, das muss doch schrecklich sein als Weltmensch. Ich bin ja in meiner Gegend umgeben von Menschen, die nichts nach Gott fragen. Nicht? Nicht nach Gott fragen. Da denke ich, ob das ist ja so ein kümmerliches Dasein. Die müssen doch erschrecken mit jedem Tag, wo sie älter werden. Wo sie dem Grab entgegengehen und nichts mehr wie Würmer oder Auflösungen und Verbrennungsofen und dann nichts oder was. Das ist ja furchtbar, nicht? Mensch, das kann man eine Kuh, aber doch nicht ein Mensch, der zum Ebenbild Gottes geschaffen ist. Nicht? Da kommt der Paulus und sagt, ich wünsche euch, dass er offene Augen kriegt. Ich weiß, jetzt kommen die Weltleute und sagen, wir werden so am Himmel vertröstet und ihr passt nicht in die Welt, ihr schiebt nach dem Jenseits. Also wenn die Kuh von der Farbe spricht, kommt immer was Dummes raus. Und wenn die Welt von göttlichen Dingen wird, spricht, da kommt noch was Dümmeres raus. Da dürfen sie gar nicht drauf hören. Es lohnt gar nicht, das richtig zu stellen. Nicht? Es lohnt gar nicht. Ich bin im Versuch, den herrlichen Reichtum des Erbes ihnen zu schildern, da müsste ich Offenbarung 21 und 22 vorlesen. Da müsste ich das Wort von Paulus nehmen. Ich habe Lust, da heim zu sein bei dem Herrn. Ich möchte nur wieder mal, das habe ich schon mal getan beim Petrusbrief, die beiden Hauptstücke der christlichen Hoffnung nennen. Nicht die, also der herrliche Reichtum ist eine Kiste mit Gold und Edelstein, aber die zwei schönsten Edelsteine will ich Ihnen nennen. Das erste ist, dass die Bibel sagt, wir werden ihn sehen, wie er ist. Es ist quälend hier oft, dass wir den Herrn nicht sehen. Dass wir im Glauben stehen. Und da kommt die Welt mit ihren vielen Bildern und Berufen, Unruhe und Krach und Menschen. Und dann sehen wir nicht mehr. Dann wollen wir beten und kriegen keinen Kontakt. Kennen Sie, ne? Und es muss das herrlich sein, wenn ich die Augen hier schließe, dann sagt ein Psalmist, ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde. Sich sättigen im Anschauen dieses Heilandes, an den man sein Leben gerückt hat. Nicht? Ist doch eine Sache, dass man sich bekehrt und tippt auf ihn. Und nun ihn sehen. Das ist eine, wir werden ihn sehen. Und das andere Hauptstück der christlichen Hoffnung ist das, dass wir nicht mehr angefochten sind von Sünde. Dass man sein eigenes böses Ich los ist. Das ist doch für Christen die größte Not. Ihr eigenes Herz. Geht sie nicht so? Das war mir interessant, als ich mal einen ganzen Weltmenschen während dem Dritten Reich im Gefängnis besuchte. Ein Mann, der gar nicht gläubiger Christ ist. Und der war auch so eingesperrt worden, wie damals die Leute hier so eingesperrt wurden. Und da hatte ich Erlaubnis, ihn zu besuchen. Und da sagt er mir, wie ich wegging, Pastor Busch, ich will Ihnen nur eins sagen. Sie kommen auch noch ins Gefängnis. Er hat recht. Und da sage ich Ihnen, die größte Not sind nicht die Nazis und nicht die SS und nicht die Zellenfenster und das alles nicht. Sondern die größte Not, die eigentliche Not, sind nur wir selber, was aus dem Herzen kommt. Das war ein ganzer Weltmensch. Und das versteht ein Christ erst recht, nicht? Wäre alles recht im Weinglas, wenn man selber nicht so wäre. Und so, wissen Sie? Und dass man der Ewigkeit mal nicht mehr angefochten ist von Sünde, dass es keine satanische Versuchung mehr gibt, keine Versuchung mehr von Fleisch und Blut, dass man so sein darf, wie man gern hier sein möchte. Das sagt der Apostel Johannes, wir werden ihm gleich sein, wie er ist. Das sind die beiden Hauptstücke der christlichen Hoffnung, von dem Reichtum, von dem herrlichen Erbe, nicht? Also dafür betet Paulus, ich wünsche euch Erkenntnis Gottes, zweitens Erkenntnis eures Erbes. Und jetzt noch ein drittes, aber lassen Sie vorher noch ein Vers singen, vielleicht für mich bloß hier wegen der Bratrost hier, das ist ein Grill hinter mir, nicht?
Denn dein, du hast uns ja das Herz schon in den Namen, so will uns war im Geisten nach, doch wirst du wieder kommen, damit du bei dir auch Ruhm, bei dir auch Freude geben, bei dir.
So, und nun kommt die dritte Gegenstand, den Paulus erbittet. Das dritte, was wir nötig haben, behalten Sie es, denken Sie morgen dran, im Trubel des Geschäfts, Erkenntnis Gottes, Erkenntnis des Erbes. Wissen Sie, da wird man Großkarriere, da nimmt man vieles nicht mehr so wichtig, wenn man... Denken Sie mal, also Sie wären auf einer Reise, eine Erbschaft von 5 Millionen anzutreten. Und entdecken plötzlich, dass sie früher knapp bei Kasse sind, nicht? Können sich mal Mittagessen leisten. Das nehmen sie euch tragisch, nicht? Noch 12 Stunden, dann habe ich mein Erbe. Ja? Dann fahren wir Mercedes 300, nicht? Und Diener hinten und vorne und serviert und so. Was werde ich mich jetzt aufregen, wenn ich jetzt im Moment nicht gerade Mittagessen leisten kann? So sagt Paulus, müsst ihr das Erbe sehen. Da seid ihr großartige Leute. Und nun kommt das Dritte. Er sagt, und ihr müsst erkennen, die Kraft Gottes. Das hat mich doll gepackt hier in Vers 19. Und welche sei, als er sie erkennt, welche sei die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns? Also Paulus sagt, Mensch, ihr müsst unbedingt erkennen, wie stark Gott ist. Der Gott, mit dem ihr es zu tun habt. Muss man das erkennen. Sehen Sie, ich saß da drüber und auf einmal ging mir auf, allerdings, da wird unser Glaube erst munter, wenn wir erkennen würden, wie stark unser himmlischer Vater ist. Also sehen Sie, ich habe zum Beispiel mit irgendeiner Gruppe meines Jugendhauses augenblicklich richtig Kummer. Richtig Kummer, nicht? Das gibt es mal so. Nicht? Einmal ist also eine Deppige Teufel da reingebraten. Raten werden. Nicht? Und am liebsten würde ich den ganzen Ding auseinanderhauen. Und dann lese ich, Mensch, ich wünsche dir, sagt Paulus wieder im Busch, dass du weißt, wie stark Gott ist. Ja, Mensch, wenn Gott so stark ist, ja, ist er stark. Er sprach, es wäre Licht, eine Wattlicht. Da würde er doch so eine kleine Abteilung Jugendhaus zurechtbringen können, ohne dass ich gleich aus allen Pantinenrutsche, nicht wahr? Verstehen Sie? Und nun schreiben Sie es mal um auf Ihre Probleme. Verstehen Sie? Der himmlische Vater, dem Sie sich morgen früh im Gebet anvertrauen, bitten ihn, dass er Ihr Geschäft segnen möchte. Da müssen Sie dann wissen, der ist unheimlich stark. Sie haben da also einen Kontakt angeschlossen, der ist unheimlich groß und stark. Verstehen Sie? Das muss man wissen. Wir trauen unseren Gebeten nichts zu. Wir trauen, sehen Sie, unser ganzes Christentum ist matt, weil wir nicht wissen, die Kraft Gottes, die überschwänglich. Drücke ich mich deutlich aus, was ich meine. Und da sagen Sie, ja, aber ich merke so wenig von der Kraft Gottes. Da sagt Paulus, also zwei Stücke von der Kraft Gottes hast du bestimmt schon gemerkt. Nämlich A, hier, Vers 19, die wir glauben nach der Wirkung seiner mächtigen Stärke. Dass du zum Glauben gekommen bist, da hast du doch seine starke Macht schon gemerkt, oder nicht? Sagt Paulus. Du Du wärst ja nie zum Glauben gekommen, wenn Gott nicht so stark wäre. Hast du nicht ein trotziges, böses Herz? Widerstrebt er sich permanent? Wenn ich dran denke, dass ich zum Glauben gekommen bin. Ja, sag, das war. Da muss Gott stark sein. Nicht? Dass er solche Windhunde rumkriegt. Dass er all den Widerstand niederbringt. Aber was reden wir von uns? Dass ein Kerl wie Paulus, dieser Saulus, der Verfolger, in Staub geworfen wird und Jesus verkündigt. Da haben wir gemerkt, wie stark Gott ist. Nicht? Und das ist wirklich wahr, meine Freunde, es käme kein Mensch zum Glauben, wenn Gott nicht so unheimlich stark wäre. Stärker wie unser Herz. Ich muss wirklich sagen, ich habe in letzter Zeit mit ein paar jungen Kerls zu tun gehabt, die ferne vom Glauben sind. Typus für unsere Zeit. Ne? Typus für unsere Zeit. Wissen Sie so, so die typische, nette, gut erzogene Tanzstundenjüngling. Ne? Die kleinen Mädchen von 16 Jahren, die Mutter mir beglückt erzählt, dass sie jetzt einen Freund hätte. Beglückt nicht, dass sie jetzt einen Freund hätte. Für so Gold. Ahnungslosen Gemüter, nicht? Wenn ich da dran denke, dass so ein Mensch zum Glauben kommen sollte, ist unmöglich. Unmöglich. Denken Sie so Ihre Umgebung. Gott ist so stark, dass so Menschen zusammenbrechen und ihre Sünde und Heiland suchen. Wenn ich so die Weltleute ansehe, sage ich, ich habe überhaupt keine Chance, überhaupt was zu erreichen in Essen. Und dann sitzen hier 200 Leute in der Bibelstunde. Jeder von ihnen ist ein Zeugnis, dass Gott stark ist. Jeder von ihnen ist ein Denkmal, wie stark Gott ist. Das will Paulus sagen. Dir glaubt nach der Wirkung seiner mächtigen Stärke. Und er hat noch einen zweiten Beweis, sagt er, wie stark Gott ist. Er hat Jesum von Toten erweckt. Soll man einer nachmachen? Soll man einem Wissenschaftler nachmachen? Soll ein starker Mann der Lukashaut nachmachen? Soll ein starker Mann nachmachen? Wenn er von Toten aufsteht, macht keiner nach. So stark ist Gott. Er hat seinen Sohn auferweckt. Da hat er seine Stärke auch bewiesen. Sie verstehen? Und zwei Beweise, sagt er, von der Stärke Gottes. Dass du glaubst. Freund Neitzel, da draußen noch ein Freund. Kann man auch. Sie können mal eben darüber gehen, ne? Welche Interpretation da? Können Sie wohl nicht gehen. Wenn Sie mal da raus. Vielen Dank. Zwei Beweise, dass Gott stark ist. Darf ich mal eben den Satz lesen? Dass er erkennt, welches Vers 19 sei, die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, die wir glauben nach der Wirkung seiner mächtigen Stärke, welche er gewirkt hat an Christus, da er ihn von Toten erweckt hat. Ist der Satz deutlich jetzt? Meine Freunde, die drei Sachen brauchen wir also. Erkenntnis Gottes, Erkenntnis des zukünftigen Erbes und Erkenntnis, wie stark Gott heute und morgen ist, mit dem wir es zu tun haben. Er wird den Weg für uns herrlich machen. Er wird mit unseren Problemen fertig. Er wird mit uns fertig. Haben Sie erwischt? Ja. Die drei Sachen müssen wir erkennen. Dann sind wir für Zeit und Ewigkeit geborgen. Nun sagt der Paulus noch, das muss ich eben noch erklären, also das könnt ihr nicht erkennen aus Kraft eurer Intelligenz. Unsere Vernunft ist so blind und dumm, dass wir es damit nicht schaffen. Sondern dazu braucht ihr den Geist Gottes, der Geist der Offenbarung, dazu braucht ihr, schön ausdrücken, erleuchtete Augen. Sehen Sie, meine Augen sind sehr kurzsichtig geworden. Und wenn ich über die Straße gehe, habe ich ein Panikgefühl, ist da jemand, den ich kenne und ich kann es nicht genau erkennen. Nicht? Das ist schrecklich. Dann ziehe ich für alle Fälle mal einen Hut. Dann war es verkehrt. Und wenn ich nicht ziehe, war es auch verkehrt. Und dann merke ich, wie schlimm das ist, wenn die Augen schlecht werden. Und dann setze ich eine Brille auf, dann sind sie erleuchtet, dann sehe ich klar. Nun sagt der Paulus, es gibt auch inwendige Augen. Die sind von Natur völlig blind. Die hat der Teufel verblendet. Ich bete für euch, dass die inwendigen Augen aufgetan werden. Er sagt also, die natürliche Intelligenz reicht nicht aus, Gott zu erkennen, seine Kraft, mit der wir zu tun haben, und die zukünftigen Dinge. Da kann einer der gescheite Professor sein, davon versteht er nichts, da redet er wie ein Blöder von den Dingen, nicht?
Darum diskutiere ich ja nie mehr. Ihr braucht den Geist der Offenbarung. Ihr braucht erleuchtete Augen, dass ihr einmal klar sehen könnt, was los ist. Und das erbitte ich für euch. Und wie ich das also begriffen habe, ich dachte, oh, das möchte ich für meine Gemeinde erbitten. Denken Sie mal, wie wir durch die kommenden Tage gehen. Heute sagte ich mal, man kann mit den Leuten gar nicht mehr reden, die sind alle so aufgeregt jetzt vor Weihnachten. Nicht? Ist doch wahr. Die sind gar nicht mehr normal überhaupt. Sehen Sie, wir gehen durch diese verrückt gewordene Welt und die wird weiter verrückt bleiben, auch nach dem Januar, nicht? Dann kommt der Karneval. Sie hat immer Grund, verrückt zu sein. Wir werden durch diese verrückte Welt durchgehen, unerhört. Erleuchteten Augen, die um Gottes Kraft wissen jeden Augenblick. Die wissen, als wenn ich heute einen Verkehrsunfall habe, dann wache ich auf am herrlichen Erbe. Ich kenne ihn, den man fürchten muss. Und von dem man doch nicht loskommt und der mich überschwänglich liebt. Darf ich jetzt das Ganze nochmal lesen? Tun Sie mir den Gefallen. Schalten Sie es gerne nochmal an, ich werde es jetzt. Ich, Vers 16 der Mitte. Ich gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesu Christi, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung, dass ihr ihn erkennt, zu seiner Selbsterkenntnis. Und er gebe euch erleuchtete Augen, die innere Brille, nicht des Verständnisses, dass ihr erkennen mögt, welche sei die Hoffnung eurer Berufung und welcher sei der Reichtum seines herrlichen Erbes bei den ihm gehörenden Heiligen. Und welche sei die überschwängliche, die Größe seiner Kraft an uns, die wir ja schon glauben nach der Wirkung seiner mächtigen Stärke, welche er bewiesen hat an Christus, so heißt wörtlich, da er ihn von Toten auferweckt hat. Ich hoffe, wir schauen durch den herrlichen großen Satz durch. Durchschauen genügt noch nicht, wenn man es wirklich erleuchtete Augen kriegt, macht dieses Wort überaus voll.